Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Annette Riedel.
Hallo und guten Tag. In diesem Tacheles geht es um Außenpolitik, um das, was die grüne Bundesaußenministerin Annalena Baerbock wertegeleitete Außenpolitik nennt, was darunter genau zu verstehen ist und was nicht. Und wie ist das denn mit den Interessen und den Werten in der Außenpolitik? Was wiegt mehr? Darüber diskutiere ich mit Jan-Philipp Albrecht, Vorstand der grünen-nahen politischen Heinrich-Böll-Stiftung. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Frau Riedel.
Ja, dieses Wertegeleitete in der Außenpolitik, das ist ja ein Begriff, wo manch einer manches drunter verstehen kann. Wie verstehen Sie es denn?
Letztendlich geht es ja darum, dass wir als Land, Bundesrepublik Deutschland, klare Werte in den Grundlagen unseres Grundgesetzes haben. Es wird jetzt 75 Jahre alt. Wir wissen, aus welchen historischen Gegebenheiten es entstanden ist. Und das ist eben eine ganz enge Bindung an die universelle Erklärung der Menschenrechte, an das Völkerrecht, auch natürlich der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit sehr klar verschrieben. Auch die transatlantische Freundschaft zum Beispiel, auch die Verantwortung gegenüber dem Staat Israel, viele Dinge, die eben in diesen Werten verankert sind und die sich über die Jahre natürlich auch aus diesen Grundwerten heraus weiterentwickelt hat.
Ja, nichts davon, was Sie jetzt sagen, würde mir nicht eingefallen sein, wenn ich frühere Außenpolitiken beschrieben hätte, die sich jetzt nicht unbedingt dieses Etikett wertegeleitet ans Revier geheftet hätten.
Absolut. Nur trotzdem muss man natürlich feststellen, dass wir über die letzten Jahrzehnte erlebt haben, wie häufig diese Werte aufgestülpt wurden auf Interessen und eben interessensbezogen aus eigenem Interesse zum Beispiel Deutschlands oder Europas oder auch des Westens Politiken verfolgt werden, bei denen man sich fragen muss, entsprechen die eigentlich diesen Werten, ja, und respektieren sie die? Nun ist es nicht so, das will ich auch nicht sagen, dass Werte und Interessen Gegensätze sind, sondern in ganz vielen Teilen überschneiden sie sich sogar. Also die viele dieser Werte sind ja auch in unserem Interesse, weil wir davon auch profitieren. Die europäische Einigung zum Beispiel ist etwas, wovon wir massiv wirtschaftlich profitieren. Aber trotzdem gibt es natürlich immer wieder die Notwendigkeit zu schauen, sind wir jetzt gerade eigentlich nur interessensgeleitet unterwegs oder haben wir auch eine Rückbindung an diese Wertegrundlage?
Manchmal widersprechen sich doch aber auch Interessen und Werte, oder?
Diese Dilemmata gibt es, vor allen Dingen dann, wenn natürlich klar ist, dass Partner, mit denen man handelt zum Beispiel, im gemeinsamen Interesse, wirtschaftlichen Interesse zum Beispiel, dann Grundwerte nicht so verfolgen oder achten, wenn man möchte, wie wir das uns wünschen. Und dann gilt es im Einzelfall, sich das immer genau anzuschauen. Nur ich glaube nicht, dass man das verallgemeinern kann. Ich glaube,
ja, aber man könnte natürlich jetzt relativ böse sagen, ich kümmere mich dann um die Werte, wenn sie meinen Interessen entsprechen. Also Handel mit China ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel oder auch mit dem Iran. Wir wissen, dass in beiden Ländern viele Menschenrechtsverletzungen passieren und trotzdem ist es in unserem Interesse, mit China mehr als mit Iran, aber auch da sind wir einer der größten Handelspartner, die die Iraner noch haben, ist es in unserem Interesse, diesen Handel aufrechtzuerhalten.
Es ist absolut richtig, dass genau das die Momente sind, in denen wir uns jetzt befinden. Wo wir auch mit Blick zum Beispiel jetzt auf Russlands Handeln in der Ukraine, den Krieg, immer wieder deutlich betonen, und das ist, glaube ich, auch ein richtiger Satz, dass es eben eine Herrschaft des Rechts geben muss und nicht ein Recht des Stärkeren sozusagen. Und das heißt also, es braucht eine grundlegende Bindung an Regeln, die wir zum Beispiel im Völkerrecht haben, eine grundlegende Bindung auch an Vereinbarungen, die ja nicht nur unsere eigenen Interessen sind, sondern auch Werte, die weltweit geteilt sind. Die universelle Erklärung der Menschenrechte ist von allen getragen. Und selbst zum Beispiel die Rechte von Frauen oder andere Dinge, die wir als Werte in die Welt auch tragen, sind auch schon international verankert. Und da kann man ja schon dran erinnern und drauf drängen und muss natürlich mit den eigenen Interessen schauen, dass man die nicht konterkariert.
Ich will noch ein bisschen weiter sticheln. Wenn ich mir die Außenpolitiken der letzten Jahre, Jahrzehnte anschaue, wie gesagt, dann gibt es da viele Übereinstimmungen. Einstimmung zu dem, was heute wertegeleitete Außenpolitik von Annalena Baerbock genannt wird. Manchmal hat man bei ihr ein bisschen das Gefühl, dass das Wertegeleitete im Handeln sich hauptsächlich darin zeigt, dass Dinge offen angesprochen werden. Offener, als das vielleicht andere getan haben, zum Beispiel in China die Menschenrechtsfrage anzusprechen. Nur ist das eben die Frage, ob das dann jemand anderem nützt, auch der Politik als solche nützt, außer der eigenen Klientel, die sagt, ach guck mal, das ist ja wertegeleitet, die spricht das ja alles ganz wunderbar an und offen.
Ich bin schon davon überzeugt, dass das nützt. Denn man muss sich ja immer überlegen, wenn gesprochen wird, wenn die Dinge benannt werden, dann muss ich mich dazu auch positionieren, dann muss ich dazu auch Stellung beziehen. Das heißt, da entsteht auch ein Druck, sich zu rechtfertigen oder zumindest ins Gespräch zu kommen. Und das ist eine Form der Diplomatie, die meines Erachtens in der Vergangenheit zu kurz gekommen ist, weil man manche Regime vielleicht gar nicht mehr konfrontiert hat damit, dass es eigentlich fragwürdige Aspekte ihres Verhaltens gibt.
Aber macht man sowas nicht eher hinter den Kulissen und nicht in die Mikrofone? Weil es gibt ja auch immer noch dieses Moment, dass ich mal Gegenüber nicht in eine Situation bringen möchte, wo er oder sie das Gesicht verliert.
Das ist vollkommen richtig. Nur wir erleben natürlich, dass durch die Schaffung von getrennten Öffentlichkeiten, auch von Zensur, von Desinformation und Propaganda, die Bevölkerung zum Beispiel in den Ländern gar nicht mehr richtig reflektieren können, was ihre Regierung eigentlich tut, beziehungsweise das nicht gespiegelt bekommen von anderen Teilen der Welt. Und dann gilt es, das auch offen anzusprechen und in der öffentlichen Auseinandersetzung solche Regime auch zu konfrontieren.
Es ist aber schon so, dass viele, die damit konfrontiert werden in der Welt, gerne auch im globalen Süden etwa, das als eine Art von paternalistischem Werteexport begreifen, den sie überhaupt nicht mögen und dem sie im Zweifel auch dann in ihrem Handeln ausweichen, wenn sie können, und dann anderen, wenn es um Auslandsinvestitionen in den jeweiligen Ländern gibt, das Prä geben, China beispielsweise, die eben nicht so unangenehme Dinge ansprechen.
Ich glaube, dass in den Ländern des sogenannten globalen Südens, es gibt da auch solche, die wirklich für diese Werte ganz aktiv schon eintreten. Und da gibt es ja auch viele Erfahrungen, wie sie das überhaupt durchgesetzt haben. In Lateinamerika, in Afrika, aber auch in Asien sind Länder eben auf ähnlichen Wertepfaden unterwegs wie der Westen. Nur die reagieren natürlich allergisch darauf, wenn ihnen das Interesse des Westens als Wert verkauft wird. Das heißt also eine ehrliche Kommunikation darüber, was sind jetzt gemeinsame Werte und was sind eure Interessen? Die wünschen sie sich zurecht. Das muss auch stärker erfolgen. Und gleichzeitig können sich aber eben Werte und Interessen da auch decken. Und man kann auch darüber reden, sich gemeinsam zu einigen darauf. Das kann gelingen in Kommunikation mit diesen Ländern. Und die erkennen das dann, glaube ich, auch an.
Apropos reden, bedeutet wertegeleitete Außenpolitik umgesetzt in Handeln, dass ich mit jedem, aber auch jedem, der in der Welt was zu sagen hat, reden können muss und auch reden können sollte?
Also reden können sollte man natürlich mit jedem. Ob man aber mit jedem reden muss, das würde ich in Zweifel ziehen. Denn es gibt natürlich solche Akteure, gerade jene, die sich wirklich komplett verabschiedet haben von jeglicher Rechtsstaatlichkeit, jeglicher Vertragstreue, bei denen man dann auch sagen muss, da ist das Gespräch eher eine Legitimation dieser Linie und da braucht es auch andere Wege des Umgangs. Aber man muss immer gesprächsbereit und in der Lage sein. Das ist, glaube ich, richtig.
Gut, dann lass uns mal versuchen, das ein bisschen durchzudeklinieren. Lukaschenko, der Machthaber von Weißrussland, ja oder nein?
Also da wird ja auch gesprochen. Es ist ja nicht so, dass da nichts passiert ist, aber es ist vollkommen klar, dieser Mensch hat eben seine Diktatur aufgebaut auf einer Gewaltherrschaft und unterdrückt letztendlich jede Opposition. Es ist sehr, sehr wichtig, diese Opposition stark zu unterstützen und damit eben wertegeleitet Einfluss zu nehmen auf die Politik Lukaschenkas, ob er sich davon letztendlich beeinflussen lässt oder ob er dazu auch zu Gesprächen dann wieder bereit ist, das lässt
sich. Aber greift da nicht genau das, was Sie eben als Problem angesprochen haben? Rede ich mit ihm, legitimiere ich ihn?
Ja.
Also das ist ein Dilemma.
Das ist ein Dilemma. Und ich sage, wie gesagt, dass man auf jede solche Dilemmata auch immer nur eigene Antworten finden kann. Ich kann das nicht eins zu eins übertragen von einem Land auf das andere. Und man muss da auch dynamisch bleiben. Es ist schließlich das Ziel, ins Gespräch zu kommen und friedliche gemeinsame Lösungen zu finden. Nur die Naivität sozusagen, dass das immer gelingt und immer möglich ist und dass die andere Seite nicht auch eigene Ziele verfolgt, wenn sie Gespräche mit einem sucht, die muss man ablegen. Und das hat sich, glaube ich, jetzt zuletzt auch sehr stark gezeigt.
Noch zwei Beispiele. Die Taliban in Afghanistan, Kim Jong-un, der Diktator in Nordkorea. auch schwierige Fälle auf alle Fälle.
Ich meine, es haben ja diese Gespräche gegeben. Mit der Taliban wurde verhandelt, als es um den Rückzug von dem Flughafen in Kabul ging, die Rettungsaktionen. Das sind Dinge, da muss man reden. Es gibt eben ja auch zum Beispiel Befreiungsaktionen bei Geiselnahmen, wie wir das auch aktuell sehen, wo es wichtig ist, auch Gespräche zu führen. Aber das ist was anderes als Gespräche über eine gemeinsame Basis und eine gemeinsame Zukunft zu führen. Denn mit manchen Akteuren findet man keine gemeinsame Basis und weiß, dass es auch keine gemeinsame Zukunft gibt.
Und man kann sich natürlich eher, bösartig gefragt, leisten, mit einem Weißrussland den Kontakt auf das absolut Notwendige zu begrenzen, als zum Beispiel mit einer US-Regierung, wie wir sie unter Trump hatten. Da kann man schlicht und ergreifend es sich nicht leisten, nicht miteinander zu tun zu haben, wertegeleitet hin oder her.
Das ist richtig und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir besser vorbereitet sind als Europäer auf einen solchen Moment, als wir das bei der ersten Wahl von Donald Trump waren. Wir hoffen, dass es bei nur dieser einen Wahl bleibt. Aber es ist auch klar, dass es gerade im transatlantischen Verhältnis natürlich viel mehr an Gesprächskanälen und Kooperationsebenen gibt als nur mit dem Präsidenten. Es gibt dort eine starke Demokratie, es gibt Bundesstaaten. Das hat auch diese Amtszeit von Donald Trump gezeigt.
Es gibt ja Kritiker dieses Ansatzes, über den wir hier diskutieren, Herr Albrecht, die sagen, eine wertegeleitete Außenpolitik muss nicht unbedingt eine gute Außenpolitik sein. Das ist ein so mühsames Austarieren von Werten und Interessen, dass man vielleicht diese Hürde nicht allzu hoch macht, über die man gehen muss, damit es den eigenen Ansprüchen noch entsprechen kann.
So hoch ist die Hürde eigentlich nicht, denn wertegeleitete Außenpolitik setzt keine neuen Werte in den Raum, die jetzt zusätzlich beachtet werden sollen, sondern sie macht deutlich, dass wir gemeinsame Werte teilen in der Welt, die zum Beispiel im Rahmen der Vereinten Nationen kodifiziert sind und auf die wir uns geeint haben. Und dass es wichtig ist, diese regelbasierte Ordnung, diese Werte, die in dieser Ordnung verankert sind, dann auch einzufordern und darüber im Gespräch zu bleiben. Das ist keine hohe Hürde und ich finde trotzdem, muss man natürlich immer im Einzelfall schauen, wo schafft man es auch Zugänge für Akteure zu schaffen, die vielleicht eine andere Vorstellung davon haben, was sie dort eigentlich unterzeichnet haben.
Ein anderes Dilemma würde ich gerne diskutieren wollen, Stichwort Flüchtlingspolitik. Die EU, und das ja immer dann mit der Zustimmung Deutschlands, die EU hat mehrere bilaterale Flüchtlingsdeals geschlossen, begonnen hat das mit der Türkei, inzwischen Tunesien und Libanon, zumindest wahrscheinlich, was Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte angeht, nicht die Vorzeigeländer. Diese Deals entsprechen den Werten, die wir haben, oder entsprechen sie den Interessen, die wir haben? Und das heißt schlicht und ergreifend, wir wollen nicht, dass so viele Menschen nach Europa und eben auch nach Deutschland kommen.
Zunächst einmal muss man sagen, so wie mit Handelsabkommen sind solche Abkommen natürlich von gewissen Interessen getrieben. Es gibt das Interesse, eben die Registrierung zum Beispiel von Personen voranzutreiben, damit man überhaupt weiß, wer kommt. Es gibt dieses Interesse zu wissen, wie man sie gut verteilen kann, damit es gehandelt werden kann. Das sind nachvollziehbare Interessen. Gleichzeitig muss eben auch deutlich werden darin, dass wir den Wert zum Beispiel des Menschenrechts auf politische Asyl nicht in Frage stellen können. Und an der Stelle gilt es eben, solche Abkommen auch immer wieder danach zu hinterfragen, ob sie eigentlich diesen Wert mitvermitteln.
Ja, aber wenn jetzt mit dem Libanon ein solches Abkommen geschlossen wird, und da soll 1 Milliarde Euro fließen, dann weiß man A, noch nicht mehr, wohin dieses Geld wirklich fließt, denn wir haben es mit Libanon praktisch mit einem Failed State zu tun. Das ist ja nicht wirklich ein funktionierendes Staatsgebilde. Im Zweifel fließt das Geld sogar in die Hisbollah-Kanäle, die Milizen, die Israel mehr oder weniger ununterbrochen angreifen. Da weiß ich nicht mehr, wo ich da noch die Werte sehen soll.
Es ist deswegen auch tatsächlich eine schwierige Aufgabe, den richtigen Weg bei solchen Abkommen zu finden.
Ist der denn gegangen mit dem Libanon? Ist es denn mit Tunesien gegangen, die Flüchtlinge in die Wüste schicken und das auch ein autoritäres Regime, was in Tunis an der Macht ist?
Wir müssen feststellen, dass in manch einer Übereinkunft, die wir getroffen haben, vielleicht keine Zukunft liegt, weil sie letztendlich nicht zu dem Ergebnis führen, was wir wollen, und zwar das auch Zusammendenken von Interessen und Werten. Und gerade Tunesien ist ein wichtiges Beispiel, wo sich eben dieser Staatspräsident sehr stark abkoppelt von den Werten, die wir vertreten. Und wir uns immer wieder Gedanken machen müssen darüber, welche Übereinkünfte schließen wir mit so einem Staat. Diese Überprüfung, die ist notwendig, auch entlang der Werte. Trotzdem ist es in unserem Interesse, mit den Mittelmeerstaaten und auch den Anrainern in Europa gemeinsam zu kooperieren, wenn es um die Herausforderung Migration und Flucht geht. Denn die wird nicht weggehen. Die wird nicht in den Regionen weggehen. Die wird nicht im Libanon, nicht in Jordanien weggehen. Und können uns am Ende nicht leisten, dass das, was dort sozusagen sich aufbraut, am Ende ungeregelt sich irgendwo entlädt. Das heißt, wir müssen uns da einmischen.
Das klang schon sehr nach einem Politiker, der da geredet hat. Ich weiß nicht, wie sehr Sie selber mit sich hadern an diesem Punkt zwischen Werten und Interessen und Realpolitik. Das war schon so ein bisschen eine formelhafte Antwort gerade.
Natürlich hadert man damit, aber auf der anderen Seite muss ich nochmal sagen, das Interesse, das wir damit verfolgen, das ist an vielen Stellen ja auch gemeinsam mit den Werten. Denn wir wollen den Wert zum Beispiel Stabilität in Europa, den Wert, den Menschen ein würdevolles Leben zu ermöglichen, selbst wenn sie in zum Beispiel geflüchteten Lagern irgendwo sind, den wollen wir verfolgen und dafür sorgen, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern arbeiten und uns nicht gegenseitig die Aufgabe hin und her zuschieben.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir reden Tacheles mit Jan-Philipp Albrecht, Vorstand der grünnahen Heinrich-Böll-Stiftung. Unser Thema: wertegeleitete Außenpolitik. Wie passt die, nächstes Stichwort, mit Waffenlieferungen zusammen? Jetzt hat es eine gewisse Tradition, dass Bundesregierungen seit vielen, vielen Jahren den Kurs fahren, wertegeleitet hin oder her, keine tödlichen Waffen in Krisengebiete zu liefern. Im Prinzip. Das Grundgesetz sagt da im Artikel 26 dazu, zur Kriegsführung bestimmte Waffen dürfen nur mit Genehmigung der Bundesregierung hergestellt, befördert und in Verkehr gebracht werden. Genehmigt wird auch unter einer grünen, wertegeleiteten Außenministerin Annalena Baerbock ganz offenbar, was in unserem Interesse ist.
Und das Interesse deckt sich häufig auch mit den Werten. Wenn wir jetzt zum Beispiel in die Ukraine schauen und an die Auseinandersetzung, die wir dort erleben, dann geht es ohne Zweifel auch um die Verteidigung unserer Werte gegenüber einem autokratischen und auch kriegerischen Regime, das diese Werte nicht teilt. Und ich glaube, das ist dann auch wichtig festzustellen, da ist es nicht nur ein Interesse, das sozusagen eine Auslagerung der Sicherheit ist oder ein Interesse, dass wir Waffen verkaufen, sondern da ist es auch ein Wert, den wir verteidigen. Und das würde ich auch in Anspruch nehmen für andere Fälle, in denen wir Waffenexporte oder Lieferungen vornehmen. Es gibt aber auch solche Fälle, wo das klar in Frage zu stellen ist. Wenn wir zum Beispiel die Lehren ernst nehmen, die wir jetzt erlebt haben aus den letzten Jahren, dann müssen wir feststellen, Regierungen, die überhaupt nicht auf der gleichen Wertebasis stehen, denen sollte man möglicherweise auch keine Waffen liefern, damit es eben nicht in Zukunft zu den gleichen Problemen kommt, wie wir sie jetzt erleben.
Und was ist dann mit Saudi-Arabien? Da wurde gerade genehmigt, dass sie Eurofighter-Kampfflugzeuge bekommen. Sicherlich kein Land, was fest auf dem Boden der Menschenrechte steht.
Und das ist deswegen auch wichtig, da zu unterscheiden zwischen einerseits der Rolle, die Saudi-Arabien richtigerweise im Nahen Osten jetzt einnimmt, auch was die möglichen Lösungen für die Kriegssituation in Israel und Palästina angeht. Gleichzeitig muss das nicht heißen, dass wir dort Waffen liefern. Und es muss auch vor unserer Wertebasis in einer lang weitsichtigen Entscheidung überprüft werden, ob wir uns damit nicht am Ende das nächste Ei ins Nest legen.
Dann wären Sie wahrscheinlich eher an der Seite von Jamila Schäfer. Das ist eine grüne Politikerin im Auswärtigen Ausschuss im Bundestag. Die sagt, ich zitiere, niemand kann garantieren, dass diese Waffen, die wir jetzt an Saudi-Arabien liefern, in Kammern gesprochen, dass diese Waffen nicht für völkerwidrige Einsätze verwendet werden. Eine wertegeleitete Außenpolitik sollte darüber nicht hinwegsehen.
Ich finde das jedenfalls sehr nachvollziehbar, diesen Blick einzunehmen. Gleichzeitig ist das eine Abwägungsfrage, die auch in diesem Fall sehr komplex und auch ein Dilemma ist. Und ja, ich habe großen Respekt vor denen, die jetzt diese Entscheidung treffen.
Ein anderes Stichwort, was mir in dem Zusammenhang immer wieder aufstößt, ist die Lage im Sudan. Wenn ich jetzt mich wirklich diesem Prinzip, ich will an meinen Werten orientiert Außenpolitik machen, fest verschrieben habe, wenn ich das als Wertekompass, wie Annalena Baerbock sagt, betrachte, dann müsste ich doch in Sudan noch fast viel mehr als anderswo auf der Welt alles nach vorne werfen, um die Situation dort zu verändern. Denn die ist im Grunde schlimmer, als sie im Gaza-Krieg im Moment ist. Da sterben mehr Menschen, da sind mehr Menschen auf der Flucht, da sind mehr Menschen vom Hunger bedroht. Scheint aber etwas außerhalb unseres Interesses zu liegen. Und deshalb kümmert sich da keiner so wirklich drum.
Ähnlich ist es ja auch in Äthiopien, ähnlich war es auch in Syrien. Wir müssen ja feststellen, dass solche Situationen, wo also verheerende Kriege stattgefunden haben, die aber eben zu wenig, zumindest würde ich jetzt mal sagen, im Blickfeld der Aufmerksamkeit lagen, dass es dort ein Problem ist, dass sich andere nicht eingebracht haben und eine wertebasierte Position eingenommen haben und auch vielleicht aus dem eigenen Interesse heraus, einem weitsichtigen Interesse, gesagt haben, okay, wir müssen uns da stärker einbringen. Und ich würde auch sagen, es braucht da ein stärkeres Engagement. Und die Europäische Union, die ja gemeinsam auch außenpolitisch handelt, trifft meines Erachtens eine große Verantwortung, gerade in Afrika, gerade zum Beispiel in Fällen wie dem Sudan, natürlich im Lichte der Lehren, wo auch Fehler gemacht wurden, wenn man an Mali denkt, dass da eben trotzdem dann das ein Engagement erfolgt, weil das entspricht unseren Werten und unserem Interesse.
Und dann ist die nächste Frage, welche Art von Engagement? Also oft ist es das, was man früher etwas despektierlich Scheckbuchpolitik genannt hat, aber Scheckbücher sind gefragt, denn die Vereinten Nationen können die Menschen ja noch nicht mal mehr ernähren, müssen die Anzahl der Mahlzeiten reduzieren und so weiter. Also das wäre ja zumindest mal vielleicht nicht der einzige, aber der dringlichste Schritt.
Ein wichtiger Punkt. Und also ich würde auch immer wieder sagen, gerade jetzt, wenn wir zum Beispiel auf die Palästinenserinnen und Palästinenser schauen, dass Deutschland seiner Verantwortung in diesem Sinne in den letzten Jahren sehr intensiv nachgekommen ist, dass Deutschland viel Hilfe geleistet hat. Und das ist gut so, denn andere, viele andere Länder fallen in diesem Zusammenhang aus. Das heißt, wir leisten, was andere nicht leisten. Nur trotzdem können wir uns natürlich nicht aus der Verantwortung auch für die harte Sicherheitsfrage, die in der Welt gerade gestellt wird, entziehen und den Einfluss Russlands und auch Chinas in solchen Konflikten, die also ihre eigenen Interessen natürlich dort auch verfolgen, den müssen wir uns stellen. Was heißt das? Das heißt, wir haben als Europäer natürlich auch gelernt aus den letzten Jahren. Ich würde sagen, zum Beispiel die Lehren, die auch die Grünen nach ihrer ersten Regierungsbeteiligung aus den militärischen Einsätzen in Jugoslawien und in Afghanistan gezogen haben, die wir führen heute zu einer anderen Art des Engagements. Wir erleben das jetzt schon in der Ukraine, die wird unterstützt mit Waffen und mit viel Geld, aber wir gehen da nicht mit Truppen rein und das auch aus guten Gründen, aus diesen Lehren heraus. Wir haben im 20. Jahrhundert da viele Beispiele, die schiefgelaufen sind und da sollte man Respekt vorhaben.
Nahost warfen Sie eben in die Diskussion, das Stichwort. Das zeigt doch aber aus meiner Sicht auch nochmal ganz deutlich dieses Dilemma, dass ich zwischen verschiedenen Werten stehe. Natürlich, jede deutsche Außenpolitik ist Israel verpflichtet. Jede deutsche Außenpolitik, aber noch dazu, wenn sie Werte geleitet ist, muss die Menschenrechtslage in Gaza ins Blickfeld nehmen. Also ich habe ein Interesse in beide Richtungen. Ich habe Werte in beide Richtungen und trotzdem lässt sich eigentlich nicht beides mit der gleichen Werf verfolgen, sondern ich muss mich an irgendeinem Punkt entscheiden.
Sehr häufig ist das sowohl als auch trotzdem immer noch eine wichtige Antwort. Also ja, es braucht sowohl die Verurteilung dieses Terrorüberfalls der Hamas mit den vielen Opfern auf israelischer Seite, als auch eine Empathie und auch eine Anerkennung des Leids der PalästinenserInnen und eine Unterstützung beider Seiten. Und genau das hat Annalena Baerbock schon relativ zu Beginn vertreten und auch weiterhin vertreten. Natürlich ist das nicht einfach und es gibt auf allen Seiten gerade in diesem Konflikt die Anforderung, jetzt entscheidet euch mal für die eine oder andere Seite. Ganz ehrlich, nach meinen Erfahrungen aus dem Nahostkonflikt ist aber genau das Problem, dass ständig die Entscheidung für die eine oder andere Seite gefordert wird, statt dass man sich tatsächlich mal gemeinsam über einen Gesamtblick beugt und versucht, eine Lösung für das Problem zu finden. Ich würde sagen, dass das häufiger gemacht werden sollte. Und das ist zum Beispiel auch ein zentrales Element zum Beispiel von feministischer Außenpolitik. Es muss nicht immer einer gegen den anderen siegen und es gibt nur ein Schwarz-Weiß, sondern der Blick, dass es eben eine komplexe Lösung manchmal ist, bei der beide Seiten irgendwo Interessen und Bedürfnisse und auch Schmerz einbringen, dass der ganz wichtig ist, um Konflikte zu lösen.
Feministische Außenpolitik möchte ich gleich nochmal aufgreifen, aber ich möchte noch einmal nachhaken. Besonders schwierig ist natürlich die gegenwärtige Situation Situation für jede deutsche Politik, dass sie es auf der Seite Israels, der wir verpflichtet sind, und nach dem 7. Oktober noch mal dreimal mehr, aber dass es da auf der Seite der Regierenden, wie es mit Personen zu tun haben, namentlich Netanjahu, wo das Teilen der Werte mit einem ganz großen Fragezeichen, jedenfalls wenn wir hier von Demokratie und Menschenrechten sprechen, versehen werden muss.
Das ist richtig. Diese Regierung hat sich an vielen Stellen so geäußert, wie wir es überhaupt nicht als unsere gemeinsame Wertebasis erachten würden. Und das stellt das Interesse an der Sicherheit des Staates Israels in Frage. Und das ist auch dann eben sowohl gegen unsere Werte, wenn von Annexion zum Beispiel gesprochen wird oder von Vertreibung. Es entspricht auch nicht unserem Interesse. Denn wenn unser Interesse die Sicherheit des Staates Israels ist, dann sind solche Äußerungen sicherlich die, die am meisten gerade diese Sicherheit gefährden. Gleichzeitig muss man natürlich aber dabei auch immer sagen, dass einseitig jetzt nur mit Blick auf die israelische Regierung zu diskutieren, während andererseits eben ein wirklich menschenverachtendes Terrorregime, unterstützt von Akteuren wie dem Iran zum Beispiel, dort tätig ist, dann ist das etwas, das uns genauso eine Gefahr für unsere Werte und Interessen darstellt.
So, feministische Außenpolitik. Das ist zum einen, wie Sie es jetzt gerade definiert haben, ein bestimmter Blick auf Themen, also ein bisschen rauszugehen aus dieser Schwarz-Weiß-Malerei. Aber es geht zum anderen, so hat die Bundesaußenministerin es erklärt, auch darum, die strukturelle Benachteiligung von Frauen dieser weltweit entgegenzuwirken. Der indische Autor Pankaj Mishra hat kürzlich in einem Interview mit der Berliner Zeitung dazu gesagt, es ist besser, keine feministische Außenpolitik zu proklamieren, dass das eigene Handeln den erklärten Absichten zuwiderläuft. Eben, das ergänze ich jetzt, die Messlatte so hoch zu hängen. Also wie klug ist es, etwas zu propagieren, was man dann im konkreten Handeln gar nicht an jedem Punkt erfüllen kann?
Das ist dann natürlich nicht klug, wenn überhaupt nicht definiert ist, was überhaupt dieser Anspruch ist. Und mein Eindruck ist schon manchmal in der öffentlichen Debatte, dass uns häufig noch gar nicht klar ist, was heißt denn das überhaupt, feministische Außenpolitik zu machen. Und da lohnt es eben, mal den Blick in die nationale Sicherheitsstrategie und die Leitlinien zur feministischen Außenpolitik zu werfen und vielleicht auch in zum Beispiel die dem zugrunde liegende UN-Resolution zu den Frauen in Konflikten. Denn am Ende geht es vor allen Dingen darum, dass Frauen in der Konfliktlösung oder auch in Konfliktmanagementsituationen mehr einbezogen werden sollen, weil die empirische Erfahrung ist, dass in diesen Situationen, in denen Frauen einbezogen wurden, erfolgreicher Konfliktlösung betrieben wurde. Und diese empirische Erfahrung umzusetzen, ist dann also nicht nur unser Wert, sondern das ist unser Kerninteresse, das zu erreichen, eine bessere Konfliktlösung. Das ist kein Riesenanspruch. Es wird ja dann immer alles überhöht, so nach dem Motto, wenn im Iran also jetzt die Frauen misshandelt werden und festgenommen werden, die sich dort ohne Kopftuch zeigen, dann ist die feministische Außenpolitik schon gescheitert. Nein, die feministische Außenpolitik hat ja auch nicht die Weltlösung, wie man alles gleich mit einem Schnips sozusagen schön machen kann, sondern die feministische Außenpolitik ist eine Fortentwicklung der Außenpolitik unter Einbeziehung eben von weiblichen Perspektiven und Erfahrungen.
So ähnlich würde es die Bundesaußenministerin auch sagen. Sie hat an einer Stelle mal das zurechtgerückt und gesagt, feministische Außenpolitik ist kein Zauberstab, der alle Schwierigkeiten beseitigen kann. Sie kann nur Leitfaden sein.
Man sollte vielleicht einfach diesen für manche dann doch provozierenden Begriff feministische Außenpolitik mal einmal zur Seite legen und sich angucken, was steht dahinter. Da steht nämlich eigentlich letztendlich nur kluge Außenpolitik auch dahinter. Und zwar klug, weil sie eben erweiterte Perspektiven mitbringen.
Also ein bisschen am Erwartungsmanagement dann doch arbeiten.
Ich denke, das ist manchmal wichtig zu sagen, es geht nicht darum, ein neues Bekenntnis zu einem neuen Wert abzulegen. Und den Anspruch, den sollten wir vielleicht manchmal auch etwas runterschrauben in der Wortwahl, das stimmt, um eben nicht abzuschrecken, sondern zu überzeugen natürlich. Trotzdem ist das, was dahinter steht, etwas, was auch überzeugend ist und was definitiv auch argumentiert werden kann.
Weil es natürlich auch eine Steilvorlage für Kritiker ist, die dann sagen, ey Leute, warum sprecht ihr einfach nicht davon, dass in unseren bilateralen Beziehungen das Völkerrecht eingehalten werden muss und Punkt. Warum müsst ihr da so aufrüsten, in Anführungsstrichen verbal, und Etiketten in den Raum legen, die dann eben letztendlich auch ein bisschen formelhaft bleiben müssen?
Weil das Völkerrecht eben an vielen Stellen nicht so angewendet wird, wie es eigentlich beschrieben wurde. Und da sind wir eben wieder bei der wertebasierten Außenpolitik und der regelbasierten Außenpolitik. Es geht darum, dass das, was wir vereinbart haben, dann auch wirklich niedergelegt wird in der Praxis der Weltgemeinschaft und dass alle eine Verantwortung haben, die Realität zu leben, die sich daraus ergeben sollte.
Sagt Jan-Philipp Albrecht, Vorstand der Grünen Nahen Heinrich-Böll-Stiftung. Vielen Dank für dieses Tacheles.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.